14 sagt Paulus in der griechischen Grundsprache grammatikalisch in einem einzigen Satz, womit Gott uns gesegnet und beschenkt hat. Doch das tut er nicht in Form einer sachlichen Aufzählung, sondern in Form von Lobpreis und Anbetung Gottes. Er macht aus jedem einzelnen Geschenk der Gnade Gottes einen Lobpreis und führt uns so in eine biblisch tief verwurzelte Form der Anbetung. Dabei wird dieser Segen hier in diesen Versen dreifach zugeordnet. Als Segen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Vom Vater erwählt, vor aller Zeit, die Verse 3-6. Vom Sohn erlöst, in der Zeit, die Verse 7-12. Und vom Heiligen Geist versiegelt, für alle Zeit, die Verse 13-14. Und so sind wir letzten Sonntag im ersten Teil bis Vers 6 gekommen. Wir sind vom Vater auserwählt vor Grundlegung der Welt und vorherbestimmt zur Sohnschaft, um etwas zu sein, jetzt Vers 6, zum Preis der Herrlichkeit seiner Gnade. Und dann hat Willi letzten Mittwoch ganz deutlich darauf hingewiesen, dass dieser Vers ja noch weitergeht. Und damit wollen wir heute starten. Seiner Gnade, mit der er uns begnadet oder auch begnadigt hat in dem Geliebten. Die Luther übersetzt begnadet und die Elberfelder und viele andere begnadigt. Begnadigt ist eher ein juristischer Begriff, während begnadet ganz umfassend existenziell ausdrückt, dass ein Mensch hier die Gnade Gottes empfängt. Darum schätze ich diesen Ausdruck, dass er uns begnadet hat, hier, obwohl ich Jurist bin, noch mehr als den Begriff begnadigt. Also, mit seiner Gnade hat er uns begnadet in dem Geliebten. Wir haben es schon gehört, alles, was wir sind und haben, das haben wir eben nur in dieser Lebensgemeinschaft mit Christus. Und darum ist das ein Ausdruck, den Paulus immer wieder benutzt. In Christus, in ihm, in der Einheit mit ihm, in der Lebensgemeinschaft mit ihm. Da wird uns all das von Gott her, aus der Himmelswelt, vom Thron her zuteil, das wir haben dürfen. Und jetzt ist es hier an dieser Stelle aber ganz spannend, da heißt es nicht nur in ihm oder in Christus wie sonst, sondern hier hat der Heilige Geist, und er ist ja der eigentliche Inspirator hinter allem, hier hat der Heilige Geist einfach schreiben wollen in dem Geliebten. In dem Geliebten. Und damit drückt der Heilige Geist etwas aus, von dieser ganz innigen Liebesgemeinschaft zwischen Vater und Sohn. Ja, Jesus Christus ist der Geliebte des Vaters. Lesen wir im Kolosserbrief auch, dass er der Sohn seiner Liebe ist. Wir denken an den Jordan, an den Empfang des Heiligen Geistes dort, wo der Himmel aufreißt, wo es den Vater nicht mehr hält und er sagt, das ist mein geliebter Sohn. Auf ihn hört. Hier wird etwas deutlich von einer Liebesgemeinschaft zwischen Vater und Sohn, die so intensiv ist, dass wir uns keine größere Liebesgemeinschaft vorstellen können. Und das Unfassbare, diese Liebesgemeinschaft bleibt nicht für sich, sondern diese Liebesgemeinschaft möchte uns mit hineinnehmen. Und deshalb kommt dieser Sohn seiner Liebe auf die Erde. So sehr hat Gott die Welt geliebt, den Kosmos geliebt, um uns mit hineinzunehmen. Und jetzt dürfen auch wir als Söhne und Töchter Geliebte Gottes sein. Mit in diese Liebesgemeinschaft von Vater und Sohn hineingenommen werden. Das ist unfassbar und das werden wir erst, wenn wir bei ihm sind, ermessen, was das bedeutet, in dieser Liebesgemeinschaft von Vater und Sohn mit hineingenommen zu sein. Und in diesem Geliebten sind wir jetzt Begnadete. Dieser Begriff, der hier gebraucht wird, kommt nur noch einmal im Neuen Testament vor. Und die Stelle kennt ihr alle. Lukas 1, 28, wo der Engel zu Maria spricht, sei gegrüßt, Begnadete. Und da wird schon etwas deutlich, was das bedeutet, dass ein sündiger Mensch, ja, auch Maria war ein sündiger Mensch, wie alle. Und dann schenkt Gott ihr eine ganz besondere Gnade, dass dieser Jesus in ihr jetzt in sie hineingelegt wird, in ihr zur Welt kommen, reifen darf, biologisch menschlich. Sie ist also als Begnadete auserwählt und berufen zu einem besonderen Dienst. Und jetzt erfahren wir, nicht nur die Maria ist eine Begnadete, wir auch. Auch wir werden hier ganz genauso genannt. Nur diese beiden Stellen gibt es im Neuen Testament, bei Maria und hier bei uns. Wir sind Begnadete. Und ich habe gedacht, ja, das stimmt ja auch sogar in Parallele zu Maria. Denn auch wir tragen ja Christus in uns, geistlich, durch den Heiligen Geist. Also, wir sind Begnadete. Und wie das dann im Einzelnen aussieht, wird ab Vers 7 beschrieben. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Also die erste Gnade, die wir heute schon haben dürfen, die uns heute schon geschenkt wird, ist Erlösung und Vergebung. Darauf müssen wir nicht warten. Die dürfen wir jetzt und hier und heute schon haben. Das ist Paulus wichtig zu sagen. In ihm haben wir das, hier und heute. Erlösung und Vergebung. Erlösung und Vergebung sind aber nicht dasselbe. Erlösung bedeutet wörtlich eigentlich Loskaufung. Loskaufung. Erlösung ist Loskaufung nach dem griechischen Grundtext. Gemeint ist der Loskauf eines Sklaven oder Gefangenen durch Zahlung eines Lösegeldes. Erlösung ist also nicht irgendein hochstilisierter geistlicher Begriff, sondern Erlösung meint ganz konkret Loskauf von der Sklaverei, der Sünde, des Todes und des Teufels. Ja, diese Welt lebt in einer Sklaverei, in einer dreifachen Sklaverei lebt jeder Mensch von Geburt an. Wir sind nicht frei, wir sind nicht unsere eigenen Herren, wir können nicht tun, was wir wollen. Wir sind Sklaven von Geburt an, Sklaven der Sünde. Wir müssen das tun, was nicht gut ist. Wir kommen nicht raus. Wir sind Sklaven des Todes. Für uns endet's an der Urne. Wir haben kein ewiges Leben in uns. Und wir sind Sklaven des Teufels, der jeden Menschen in einer unglaublich psychologisch geschickten Art und Weise reitet, bestimmt, kontrolliert. Sklaven, seit dem Sündenfall sind wir rechtlich in diesen Herrschaftsbereich der Sünde, des Todes und des Satans hineingekommen und werden in diesem Machtbereich geboren. Sklaven der Sünde, des Todes und des Teufels. Und darum muss Jesus sterben. Denn das Lösegeld ist sein Blut. Das ist nicht überflüssig oder irgendwie martialisch oder aus der Zeit gefallen. Das ist der Kaufpreis. Das ist das Lösegeld, das uns freikauft aus dieser dreifachen Sklaverei. Darum musste Jesus sterben. Die Bibel sagt es, sein Blut ist das Lösegeld Freikaufung, Loskaufung, das bedeutet Erlösung. Und das Zweite, was wir haben dürfen, Vergebung. Das griechische Wort, was hier steht, bedeutet eigentlich Entlassung aus dem Schuldturm. Erlass einer Verbindlichkeit, einer Schuld, einer Strafe. Die wird uns erlassen. Wir sind schuldig. Wir haben eine Riesenrechnung, die wir nicht bezahlen können. Da ist eine Riesenanklageschrift, die zu Recht besteht. Und jetzt wird uns vergeben, diese Schuld erlassen. Das ist Vergebung. Vergebung ist Auslöschung unserer Schuld. Jesus hat am Kreuz jede offene Rechnung unseres Lebens bezahlt. Und jetzt sagt unser Text hier, dass diese Vergebung uns geschenkt wird nach dem Reichtum seiner Gnade. Also das wird extra noch betont. Nach dem Reichtum seiner Gnade. Das heißt, diese Vergebung unterliegt keiner Begrenzung. Sie wird uns geschenkt nach dem Reichtum seiner Gnade. Und dieser Reichtum ist unerschöpflich. Ohne Grenze, ohne Ende. Das bedeutet Reichtum seiner Gnade. Ohne Grenze, ohne Ende. Nimmst du mich noch einmal an? Herr, ich habe so viel getan. Gegen deinen Willen, gegen deinen Rat. Hat deine Liebe nicht vielleicht ihre Grenze jetzt erreicht? Und du kannst nicht mehr vergeben, was ich tat. So singt Manfred Siebald. Ja, das habe ich auch oft schon gedacht. Nein, nach dem Reichtum seiner Gnade. Ohne Grenze, ohne Ende, ohne Maß. Und deshalb schreibt der Apostel Paulus in Römer 5, Vers 20, wo aber die Sünde überströmend geworden ist, da ist die Gnade noch viel überströmender, überschwänglicher geworden. Das ist der Reichtum seiner Gnade. Seine Gnade ist immer größer als die Sünde. Und das gilt für uns persönlich, können wir uns freuen, aber das gilt nicht nur für uns persönlich, sondern das gilt für die Sünde des ganzen Kosmos. Seine Gnade immer größer als die Sünde. Seine Gnade uns geschenkt, lesen wir in Vers 8, dass er sie uns reichlich gegeben hat in aller Weisheit und Einsicht. Also Gott schenkt uns seine Gnade in aller Weisheit und Einsicht. Nicht planlos, nicht an der falschen Stelle oder zur falschen Zeit. Und so ist eben auch die Wahl von Art und Zeit seiner Gnade. Teil seiner Gnade, die er uns in aller Weisheit und Einsicht schenkt. Und deshalb kann es Gnade Gottes sein, wenn er uns gegen eine Wand laufen lässt, um uns zu zeigen, dieser Weg, auf dem du bist, ist eine Sackgasse. Deshalb kann eine geschlossene Tür Gnade Gottes sein, weil entweder gar nicht oder zumindest jetzt nicht dieser Weg gut ist für uns. Also auch das Nein Gottes, auch die geschlossene Tür, auch dieses Auflaufen manchmal in unserem Leben kann Ausdruck seiner Gnade sein, die er uns eben in aller Weisheit und Einsicht zukommen lässt. Und wie oft habe ich schon Dinge erlebt in meinem Leben und in der Familie oder bei anderen, wo man dachte, Manometer, das ist doch keine Gnade, was hier passiert. Und manchmal schenkt Gott es heute schon, dass wir dann einige Zeit später mit einmal rückblickend erkennen können, boah, da habe ich Vorwürfe gegen Gott gemacht, da war ich bitter gegen Gott. Und jetzt mit einmal erkenne ich, ja, so wie es Hiskia sagt, zum Heile ward mir bitteres Leid. Das ist Gottes Wunder, dass diese Gnade, diese Liebe uns geschenkt wird in aller Weisheit und Einsicht. Aber auch umgekehrt gilt, Gott schenkt uns Weisheit und Einsicht. Ja, Weisheit und Einsicht sind Teil seines Gnadengeschenkes. Man kann dieses Wort also in beide Richtungen verstehen. Und wir brauchen Weisheit und Einsicht, um das Geheimnis seines Willens überhaupt erkennen zu können. Sonst verstehen wir nur Bahnhof. Wir sitzen hier, wir hören die Worte und wir verstehen nur Bahnhof. Ohne diese Weisheit und Einsicht von Gott her. Und wie wichtig das ist, sehen wir an den beiden folgenden Versen, Vers 9. Er, Gott, der Vater, hat uns, da haben wir wieder das Personalpronomen, was schon bei der Auserwählung so wichtig war, er hat uns ja das Geheimnis seines Willens zu erkennen gegeben, nach seinem Wohlgefallen, das er sich vorgenommen hat, in ihm, in Christus, für die Verwaltung der Fülle, für die Verwaltung der Erfüllung der Zeiten. Alles unter ein Haupt zusammenzufassen. In dem Christus. Das, was in den Himmeln und das, was auf der Erde ist. In ihm. Jetzt wird es spannend. Es geht um das Geheimnis seines Willens. Für die meisten Menschen ist der Wille Gottes ein Geheimnis. Doch für uns, für die Söhne und Töchter Gottes gilt, er hat uns das Geheimnis seines Willens zu erkennen gegeben. Wo denn? Na, in der Bibel. Wie denn? Na, durch seinen Geist. Wir kommen am Mittwoch drauf. Durch diesen Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Das wird ein zentraler Punkt am Mittwoch sein. Lesen wir doch noch viel intensiver, betend in seinem Wort, damit uns innerlich immer mehr von diesem Geheimnis seines Willens aufgeht. Überhaupt ist es faszinierend, wie hier diese Begriffe vom Willen Gottes in diesen paar Versen immer und immer wieder eine Rolle spielen. So wird in unseren paar Versen von dem Geheimnis seines Willens gesprochen, von dem Ratschluss seines Willens und von dem Wohlgefallen seines Willens. Drei verschiedene Draufsichten auf den Willen Gottes. Geheimnis seines Willens, Ratschluss seines Willens, Wohlgefallen seines Willens. Schon letzten Sonntag im ersten Teil haben wir davon gehört, dass es verschiedene Willensebenen Gottes gibt. Und hier geht es wieder um den Willen seines Wohlgefallens, also um das innerste Herzensanliegen Gottes. Aus diesem Wohlgefallen seines Herzens heraus hat Gott sich etwas vorgenommen. Auch das finde ich wieder so stark. Gott hat sich etwas vorgenommen. Einen Vorsatz, einen Plan gefasst. Und diesen Plan hat er gefasst, wieder nicht alleine, sondern in Christus, im Sohn. Wir lesen auch in Epheser 3, Vers 11 davon. Ich werde das nur kurz antippen. Ingo wird es ja dann genauer behandeln. Da wird gesprochen von dem Vorsatz oder auch dem Plan der Äonen, der Zeitalter, den Gott verwirklicht in Christus Jesus, unserem Herrn. Also Gott hat sich mit seinem Sohn etwas vorgenommen, was seinem tiefsten inneren Wohlgefallen entspricht. Also nicht nur der Ratschluss seines Willens, nicht nur die Dinge, die ihm auch sein müssen, auch Gerichtswege, die sein müssen, Aber hier geht es um dieses innerste Wohlgefallen seines Willens. Und das hat er sich mit dem Sohn vorgenommen. Er hat einen Plan für alle Äonen, griechischer Begriff für Zeitalter, für alle Äonen, alle Zeitalter gemacht. Ein Plan der Äonen, ein Plan der Zeitalter, einen Heilsplan. Und diesen Plan verwirklicht er in Christus Jesus, unserem Herrn. Das finde ich so toll, dass das hier richtig drin steht. Den er verwirklicht in Christus Jesus. Ja? Gott macht keine Pläne, die dann am Ende irgendwie nicht aufgehen. Sondern wenn Gott einen Plan macht, dann verwirklicht er ihn. In Christus. Wunderbar. Er verwirklicht ihn im Sohn. Christus setzt diesen Plan um. Schritt für Schritt. Das ist heilsgeschichtliche Entfaltung. Schritt für Schritt. Nicht alles auf einmal. Aber er, Jesus, ist der Vollstrecker, der Bürger und der Garant dieses Heilsplanes. Und noch einmal, das geschieht eben nicht alles auf einmal. Die Menschen stehen und sagen, warum ist das so, wie es ist? Na, weil Gott sein Heil entfaltet, Schritt für Schritt. Und deshalb heißt es ja auch, dass Gott sich etwas vorgenommen hat für die Verwaltung der Fülle der Zeiten. Für Zeiten steht hier im Griechischen Kairos. Damit sind die Heilszeiten Gottes gemeint. Und für diese Fülle der verschiedenen Heilszeiten, wo Gott sozusagen vertikal in die Horizontale unserer Chronologie hineingreift, hineinwirkt, für diese Fülle der Heilszeiten gibt es bei Gott eine Verwaltung. Griechisch Oikonomia, was wir von Ökonomie her kennen. Ja, Gott hat eine Verwaltung für diese Fülle der Zeiten. Ein Haushaltsplan, eine Ökonomie. Bis diese verschiedenen Heilszeiten einmünden in die Erfüllung der Zeiten. Darum dieser griechische Begriff Pleroma, der hier steht, der heißt Fülle und der heißt Erfüllung. Und beides ist hier richtig. Die Heilszeiten Gottes, die finden eben erst ihr Ende, wenn sie ihre Erfüllung gefunden haben. Und Gott hat einen Plan und eine Verwaltung, um sein Ziel dann in der Erfüllung der Zeiten zu erreichen. Ja, so wie es bei der Routenplanung aus unserem Navi ja auch immer wieder erklingt. Ein Satz, der mich immer wieder tief erfreut. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Das ist es. Und das ist bei Gott so. Der versackt nicht irgendwo mit seinen Plänen mittendrin. Was Gott sich vornimmt, verwirklicht er in Christus. Ziel erreicht. Auch das wird einmal so sein. Aber was ist denn sein Ziel? Was ist denn das Geheimnis seines Willens? Was hat Gott sich denn als innerstes Herzensanliegen vorgenommen? Wir lesen's. Alles unter ein Haupt zusammenzufassen in dem Christus. Das, was in den Himmeln und das, was auf der Erde ist. In ihm. Hier steht im Griechischen ein spannendes Wort, das auch wieder nur zweimal in der Bibel vorkommt. Und dieses Wort heißt unter ein Haupt zusammenfassen. Was soll denn unter ein Haupt zusammengefasst werden? Im Griechischen steht hier tapanta, das bedeutet alles oder auch das All. Das All, alles soll zusammengefasst werden unter ein Haupt. Und deshalb auch die Ergänzung hier in Vers 10, das, was in den Himmeln und das, was auf der Erde ist. Alles ist eingeschlossen. Und das Haupt, unter das alles zusammengefasst werden soll, ist Christus. Gottes Ziel, das Geheimnis seines Willens, sein innerstes Herzensanliegen ist es, alles, das All, unter ein Haupt zusammenzufassen in dem Christus. Was heute mit dem Leib Christi, mit der Gemeinde beginnt, soll einmal allen zuteil werden, Christus als Haupt zu haben. Ich schulde euch noch kurz das zweite Vorkommen dieses ganz besonderen Wortes, unter ein Haupt zusammenfassen. Das zweite Vorkommen dieses Wortes findet sich in Römer 13, Vers 9, wo Jesus sagt, dass alle Gebote im Gebot der Liebe zusammengefasst, gemeint ist, auf einen Hauptnenner gebracht werden. Die Liebe als zusammenfassendes Haupt der Gebote, so wie Christus das zusammenfassende Haupt von allem. Wunderbar. Ja, was für einen großen und wunderbaren Gott haben wir. Am Anfang steht, auserwählt vor Grundlegung der Welt. Am Ende steht, alles unter ein Haupt zusammenfassen in dem Christus. Ja, er ist das Alpha und das Omega, Anfang und Ziel. Aus ihm, durch ihn, in ihn hinein sind alle Dinge. Römer 11, 36. Ja, und wo ist denn unser Platz? Unser Platz in diesen großen Plänen Gottes. Vers 11. In ihm haben wir auch, ja, wir kommen nicht zu kurz, er hat uns nicht vergessen, in ihm haben wir auch ein Erbteil erlangt, die wir vorherbestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens. Der Begriff Erbteil oder auch Losteil, der hier gebraucht wird, erinnert an die Verteilung des verheißenen Landes bei der Landnahme unter Josua. So wie damals jedem Stamm und jedem Geschlecht in Israel ein Anteil an dem verheißenen Land durch Los als bleibendes Erbteil zugeteilt wurde, so hat Christus auch uns bereits ein Erbteil in seinem Reich zugedacht. Ist das nicht wunderbar? Darauf dürfen wir uns freuen. Dieses Erbteil, was für uns da schon bereit liegt, auf uns wartet, das ist besser als jedes Erbteil in dieser Welt. Wir werden staunen. Und zu diesem Erbteil hat Gott uns nach seinem Vorsatz vorherbestimmt. Wenn wir dann noch an die Auserwählung vor Grundlegung der Welt denken, dann haben wir hier gleich ein dreifaches Seil unseres Heils. Auserwählt und nach seinem Vorsatz vorherbestimmt. Auserwählt, Vorsatz, vorherbestimmt. Dreifaches Seil unseres Heils festgemacht in Gott selbst vor aller Zeit. Ich dachte, wie oft muss Gott es uns eigentlich noch sagen, bis wir es wirklich glauben, bis das wirklich ankommt in uns. Unser Heil hat seinen Grund nicht in uns selbst, sondern in Gott, allein in Gott, im Vorsatz Gottes. Vorsatz. Das griechische Wort kann man übersetzen mit Vorsatz, Plan, Absicht, Entschluss. Ja, sogar mit Aufstellung habe ich gedacht. Aufstellung, wie das? Dieses Wort vom Vorsatz kommt im Neuen Testament 12-mal vor. Und 4-mal als Bezeichnung der Schaubrote, die im Heiligtum aufgestellt worden sind. Und die heißen also eigentlich die Brote des Vorsatzes oder die Brote der Aufstellung. Na klar, diese Schaubrote waren im Heiligtum nach Gottes Plan aufzustellen, auszustellen. Die hatten eine Platzanweisung von Gott her. Da war ein Plan hinter, eine Platzanweisung. Und darum diese erstaunliche Kombination, dass die Schaubrote jetzt als Brote des Vorsatzes, des Planes, der Aufstellung bezeichnet werden. Ja, eine feste Platzanweisung. So hat bei Gott alles einen Plan, alles eine Zeit, alles einen Platz. Und so erfährt diese Bezeichnung, die mich hier erst so irritiert hat, Aufstellung, sogar einen ganz tiefen Sinn. Und von dem Vorsatz Gottes, da spricht die Bibel noch an vielen anderen Stellen. Ein Klassiker, Römer 8, 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Und jetzt kommt dieser Nachsatz, der oft gar nicht mehr mitgelesen wird. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Also, warum müssen uns alle Dinge in unserem Leben zum Guten, zum Besten mitwirken? Weil unser Leben seinen Grund hat im Vorsatz, im Plan Gottes. Und in diesem Heilsplan Gottes, auch für unser persönliches Leben, ist alles enthalten, was Gott in unser Leben hineinlässt oder auch hineinverordnet. Gegründet in seinem Vorsatz, in seinem Plan für unser Leben. Wir lesen doch in Römer 9, Vers 11 bei der Wahl zwischen Jakob und Esau davon, dass Gott diese Entscheidung fasst nach seinem Vorsatz, souverän. Wir lesen in Epheser 3, 11, wir hatten es schon, dass es einen Vorsatz, einen Plan der Äonen gibt. Wir lesen in 2. Timotheus 1, Vers 9, dass er uns errettet und berufen hat nach seinem eigenen Vorsatz und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben worden ist, vor Grundlegung der Welt. Da haben wir es wieder. Nachdem Paulus in Vers 11 unser Erbteil im Vorsatz Gottes und seiner Vorherbestimmung festgemacht hat, folgt jetzt noch ein Zusatz, der es in sich hat. Nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt, nach dem Ratschluss seines Willens. Es scheint fast so, als hätte der Heilige Geist schon geahnt, dass wir Menschen mit diesen absoluten Aussagen über den Willen Gottes so unsere Probleme haben. Denn wir wollen ja sagen, wir haben ja auch noch einen Willen und wir kommen doch auch noch hier bitte sehr, wenn wir was wollen zu unserem Recht. Und darum wird das hier so betont, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens. Überall in unseren wenigen Versen wird der Wille Gottes, sein Vorsatz, sein Plan, sein Wohlgefallen als letzte Ursache aller Dinge in das Zentrum sämtlicher Heilsaussagen gestellt. Und doch hält es der Heilige Geist noch für nötig, hinzuzufügen, dass unser Gott ein Gott ist, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens. Das ist nicht neu, das lesen wir schon im Alten Testament, Psalm 135, Vers 6. Alles, was er will, das tut er, im Himmel und auf Erden, im Meer, in allen Tiefen. Jesaja 46, Vers 10. Mein Ratschluss soll zustande kommen und alles, was mir gefällt, führe ich aus. Also, Gottes Wille von heute ist die Realität von morgen. Gottes Wille wird immer zur Wirklichkeit, zu seiner Zeit. Das ist der Gott der Bibel. Und Gottes Wille scheitert nicht am Willen des Menschen. Hallo? Das würde ja bedeuten, dem menschlichen Willen letztlich die Überlegenheit über den Willen Gottes einzuräumen. Nein, mit Paulus, das sei fern. Was Gott will, das erreicht er auch. Durch Gericht und Gnade. Wie bei Jona, wie bei Israel, so auch bei uns und bei allen. Und deshalb wird er auch dieses letzte große Heilsziel seines Vorsatzes und Wohlgefallens erreichen, alles unter ein Haupt zusammenzufassen in dem Christus. Das, was in den Himmeln und das, was auf der Erde ist, in ihm. Ja, und dann endet dieser Abschnitt, Vers 12, wieder mit dieser Formulierung, damit wir zum Preise seiner Herrlichkeit seien. Doch jetzt kommt in Vers 12 noch ein Zusatz, die wir vorher schon auf den Christus gehofft haben. Hier steht im Griechischen ein Wort, das heißt vorher hoffen, vor jemand anderem hoffen oder gehofft haben. Vor anderen hoffen. Wir sind Menschen als Christen, als Glieder am Leib Christi, die vor anderen schon hoffen dürfen auf Christus. Wir haben heute schon eine lebendige Hoffnung und eine frühere Erwartung als die anderen. Darum steht in Jakobus 1,18, dass wir eine Erstlingsfrucht seiner Geschöpfe sind. Oder in Römer 8,23, dass wir die Erstlingsgabe des Heiligen Geistes haben. Und dafür wollen wir unserem Herrn immer wieder danken. Dieses Vorher, diese zeitliche Bevorzugung zum Dienst an anderen, dieses Vorher, eine Hoffnung haben zu dürfen. Jetzt, hier, heute schon. Das ist so ein Privileg vor Milliarden von Menschen. Und darum geht's in dem dritten Abschnitt, den ich nur ganz kurz noch antippe, auch um das Wirken des Heiligen Geistes in unserem Leben. Vers 13. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils, gehört habt und gläubig geworden seid. Versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Hier wird in ganz nüchterner Weise beschrieben, wie das Heil Gottes jetzt auch in meinem persönlichen Leben ankommt. Und deshalb wechselt Paulus hier auch in diese persönliche Ansprache. Ihr, ihr. Drei Schritte. Hören, glauben, versiegelt werden. Mit diesem versiegelt werden ist schlicht der Empfang des Heiligen Geistes gemeint. Und der wird hier von seiner Auswirkung her Versiegelung genannt. Und diese Versiegelung hat eine doppelte Bedeutung. Sie dokumentiert das bestehende Eigentumsverhältnis. Gehört mir, Siegel rauf. Und dieses Siegel schützt vor unbefugtem Zugriff. Kennen wir von Tatortversiegelungen. Und so ist es eben auch bei der Versiegelung durch den Heiligen Geist. Wir gehören Gott für Zeit und Ewigkeit. Epheser 4, Vers 30 wird etwas später geschrieben. Betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid auf den Tag der Erlösung hin. Ja, wir sind versiegelt auf diesen Tag der Erlösung hin. Damit ist gemeint, der Tag der Entrückung. Wann findet die Versiegelung mit dem Heiligen Geist statt? Na, in dem Moment, wo ein Mensch vom Hören zum Glauben kommt. Da geschieht es. Sofort. Unverzüglich. Die Antwort Gottes auf unser Leben geben. Er zeugt uns neu, versiegelt uns mit dem Heiligen Geist. Und bitte, für diese Versiegelung braucht es keine zwischengeschaltete Person, der da versiegeln dürfte, und keine Sondererfahrung, auf die wir warten. Einfach Gott vertrauen, Jesus unser Leben geben und dann ist das die Antwort Gottes sofort unverzüglich, egal ob wir das fühlen oder nicht. Und dann kommt der Schlussvers, Vers 14. Dieser Heilige Geist ist das Unterpfand unseres Erbes. Auf die Erlösung seines Gottes Eigentums. Und wieder zum Preise seiner Herrlichkeit zum dritten Mal. Paulus bezeichnet den Heiligen Geist hier also als Unterpfand, als Angeld, als Anzahlung. Damit wird deutlich, wir haben heute noch nicht alles. Und so erwarten wir nach Römer 8, 23 zum Beispiel erst noch die Erlösung unseres Leibes. Das ist noch nicht passiert. Darum können wir uns nicht hinstellen und sagen, das können wir einfordern, reklamieren. Diese Krankheit muss weichen, wenn wir nur richtig glauben. Nein, das ist heute noch nicht so. Wir warten, Römer 8, 23, erst noch auf die Erlösung unseres Leibes. Aber der Heilige Geist, der ist das Pfand, die Anzahlung, die uns garantiert, dass Gott uns als sein Eigentum einmal von dieser Erde für sich einlösen, erlösen, freilösen wird. Und das zielt auf den Tag der Entrückung, wo Gott dann sein Eigentum zu sich nimmt. Und da werden all diejenigen dabei sein, die diesen Heiligen Geist als Unterpfand in sich tragen. All die, die versiegelt sind, auf denen dieses Siegel Gottes, mein Eigentum, sich befindet. Und darum ist das die wichtige Frage, mit der ich hier eigentlich schließen möchte. Bist du Eigentum Jesu? Bist du dabei, wenn der Herr sein Eigentum aus dieser Welt zu sich nimmt? Das ist die wichtigste Frage eines Menschen hier und heute in dieser Zeit. Und ich wünsche uns allen, dass wir das mit frohem Herzen bekennen können. Jawohl, ich bin ein Eigentum Jesu. Ich bin versiegelt. Ich gehöre ihm. Und dann nimmt er uns zu sich. Und auch das wird etwas sein zum Preise seiner Herrlichkeit. Wir wollen beten. Vater, wir danken dir für dein Wort, für all diese unfassbar tiefen und großen und weiten und umfassenden Aussagen, die du uns hier schenkst, in die du uns einführst, in das Geheimnis deines Willens, dass du uns die Augen öffnest für das, was du dir vorgenommen hast, für deine Pläne, dass du uns auch zeigst, wie du alles für uns vorbereitet hast, wie wir verwurzelt sind, allein in dir, in deinem Willen, in deinem Vorsatz, in deinem Plan. Dass uns deshalb alles zum Besten mitwirken muss. Und dass du unser Erbteil schon bereitet hast bei dir, dass das auf uns wartet. Und dass du kommst, um dein Eigentum aus dieser Welt abzuholen, freizulösen, einzulösen. Herr, da warten wir drauf, da freuen wir uns drauf und wir bitten dich so sehr, dass du doch jeden von uns, auch der heute hier ist, dabei sein lässt. Dass keiner zurückbleiben muss an diesem Tag, wenn du uns holst und dass dann hier noch eine Handvoll Leute sitzen. Herr, das wäre so schade und wir bitten dich sehr, dass du durch deinen Geist in jedem Einzelnen wirkst. Vater, wir loben und preisen deinen Namen. Du bist einfach unfassbar groß. Danke, dass wir dir gehören und in diese Liebesgemeinschaft zwischen dir und dem Sohn mit hineingenommen sein dürfen. Danke. Amen.